MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Damen und Herren, auf unserem MenaWatch YouTube-Kanal. Wir haben die Ehre, heute zum MenaWatch-Gespräch wieder einmal Thomas von der Ostensacken begrüßen zu dürfen. Naheliegenderweise werden wir uns über den Krieg im Iran unterhalten und darüber, ja, wie jetzt eigentlich der Stand dieses Krieges ist aktuell und wie die Perspektiven ausschauen, speziell auch mit einem besonderen Blick auf die Situation der Kurden im Iran und im Irak. Aber zunächst einmal der Höflichkeit halber, hallo Thomas, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit für uns nimmst.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wir befinden uns fast nach 2 Wochen sozusagen in diesem Krieg. Wie ist der Stand der Dinge? Läuft dieser Krieg aus Sicht der USA und Israel so, wie man sich das vorstellen hat müssen? Gibt es irgendwelche groben Überraschungen, mit denen man so nicht gerechnet hat? Wie ist der Stand der Dinge aus deiner Sicht?
Ich denke, wir müssen zwischen der taktischen und strategischen Ebene unterscheiden. Also ich bin kein Militärexperte, ich denke auf der taktischen Ebene, also was die militärischen Zielangriffe, Ausschaltung von Raketen, Stellung des Regimes etc. anbelangt, sagen zumindest beide Seiten, dass sie extrem erfolgreich sind, mit inzwischen vermutlich über 10.000 Luftangriffen und Raketenangriffen. Aber auf der strategischen Ebene stellt sich da schon ein wenig die Frage, ob dieser Krieg so wahnsinnig erfolgreich ist, wobei auf der strategischen Ebene es nicht den Unterschied gibt zwischen den Zielen Israels, für den es vor allen Dingen darum geht, da eine enorme Bedrohung einfach auch auszuschalten, ohne jetzt einen besonderen Fokus darauf zu haben, was danach passiert. Von US-amerikanischer Seite ist schlicht und ergreifend bislang nicht klar, was eigentlich das Kriegsziel ist, das strategische Kriegsziel. Und in den letzten Tagen hören wir derartig viele verschiedene unterschiedliche Äußerungen, die sich größtenteils auch widersprechen, dass da schon ein paar Fragezeichen aufkommen. Und ganz offensichtlich, denke ich, hat man unterschätzt, wie der Iran sich auf diesen Krieg vorbereitet hat. Also man hat nicht damit gerechnet, dass der Iran diesen Krieg in 12 Länder tragen wird inzwischen. Na, von der Türkei, Aserbaidschan, die ganzen Golfstaaten, Irak, Jordanien, Israel, um nur die wichtigsten zu nennen. Und damit natürlich jetzt eine Strategie fährt, die nicht auf militärischen Sieg ausgerichtet ist. Militärisch kann der Iran diesen Krieg nicht gewinnen, sondern ganz offenbar sich anlehnt an diese ganze traditionelle Form von asymmetrischer Kriegsführung, bei der es darum geht, einerseits den Preis für die Gegenseite enorm hochzutreiben. Und das sieht man ja auch an so Fragen wie der Raketenabwehr etwa. Also wenn du mit einer Million Patriot-Raketen, Million teuren Patriot-Rakete auf 30.000 Euro Shahid-Drohnen schießt, wird das irgendwann sehr, sehr teuer. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt die Frage ist, wie in jedem Krieg, was ist das Ende, was ist der Ausgang? Und wenn wir den schlimmst denkbaren Fall annehmen, nämlich dass dieses Regime der Islamischen Republik in irgendeiner Weise diesen Krieg überlebt, auch mit vielen Personal, das inzwischen getötet wurde, inklusive des Revolutionsführers, dann ist jetzt der Punkt gekommen, wo der Iran eigentlich nur nicht zu verlieren braucht. Ne? Und da sind wir bei dem Satz Sun Tzu, dem alten chinesischen Militärgeneral, der da dieses Buch Die Kunst des Krieges geschrieben hat. Seitdem ist eigentlich klar, in einem asymmetrischen Krieg gilt, die symmetrisch kriegführende Seite muss gewinnen, die andere Seite braucht nur nicht zu verlieren. Und in dem Augenblick, wo Donald Trump von Sieg, von sogar bedingungsloser Kapitulation spricht, macht er im Prinzip den Iran das Geschenk, dass von jetzt ab klar ist, die eine Seite muss siegen, Die andere Seite braucht nur nicht zu verlieren. Und wenn die Seite, die nicht zu verlieren braucht, eben nicht verliert, hat die andere Seite auch nicht gesiegt.
Es ist, wie du es schon am Anfang erwähnt hast, natürlich wieder mal so, es geht um Trump und bei Trump ist natürlich alles je nach Tagesverfassung und wahrscheinlich auch Tageszeit mal so und mal anders. Also an einem Tag spricht er von Unconditional Surrender, am nächsten Tag sagt er, wir haben den Krieg ja eh de facto schon gewonnen und man kann den auch bald wieder beenden. Aber ich meine, so dass er sich hinstellt und einfach sagt, so, wir haben jetzt den Krieg gewonnen, so funktioniert das ja nicht.
Nein, weil er hat jetzt ja dem Iran faktisch in die Hand gegeben, zu entscheiden, wann der Krieg zu Ende ist. Also wir müssen jetzt mal nur das Worst-Case-Szenario durchspielen. Also übermorgen erklärt, oder in einer Woche, erklärt Trump, der Krieg ist zu Ende, wir haben den Krieg gewonnen. Und der Iran führt diese niedrigschwellig asymmetrische Kriegsführung fort. Also irgendwelche schiitischen Milizen im Irak greifen weiter Ziele mit Drohnen an, es werden weiter Infrastrukturziele in den Golfstaaten angegriffen, die Meerenge von Hormus bleibt weiter zu, dann ist dieser Krieg nicht zu Ende. Das heißt, durch diese Erklärung seitens der US-amerikanischen Armee kann der Iran jetzt entscheiden, wann dieser Krieg zu Ende ist oder nicht. Und das ist letztlich komplett absurd. Aber das ist die Natur des asymmetrischen Krieges. Und ich denke, Trump macht da einen Fehler, den die Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten sehr oft gemacht haben. Nämlich zu glauben, dass sie mit einer extremen militärischen Überlegenheit, Shock and Awe Strategie, Gegner bezwingen können. Und eigentlich hätten sie aus den Erfahrungen in Afghanistan, im Irak, im Kampf gegen den IS und so weiter und so fort lernen müssen, dass moderne Kriege, vor allen Dingen diese asymmetrischen Kriege, in einer ganz anderen Logik funktionieren. Aber das scheint erneut nicht der Fall zu sein, obwohl ja die schlimmste Lehre eigentlich der letzten 20 Jahre Afghanistan ist, wo das Nicht-Verlieren der Taliban über zwei Jahrzehnte dazu geführt hat, dass sie am Ende sogar der sichtbare Gewinner sind. Also wo man inzwischen weiß, also asymmetrische Kriege können sogar solch fatale Folgen haben wie der Afghanistan-Krieg.
Und dann kommt in diesem konkreten Fall ja auch noch dazu, du hast es auch schon angesprochen, dass ja überhaupt nicht klar ist, was jetzt eigentlich das konkrete Ziel ist, oder es werden völlig verschiedene Ziele angegeben und in jedem Militärstrategie-Einführungsbuch steht drinnen, wenn man Krieg führt, muss man erstens mal klar haben, was das strategische Ziel ist und zweitens muss man klar machen, mit welchen Mitteln man dieses Ziel erreichen wird. Und beides ist, zumindest was Trump betrifft, ich würde da einen Unterschied machen zwischen der US-Armee und Trump, aber zumindest was Trump betrifft, ist das völlig unklar und hat ja auch zur Folge, dass das gar nicht klar ist, mit welchen Mitteln er gerade jetzt welches seiner fünf verschiedenen Ziele zu verfolgen versucht.
Ja, also ich meine, ein Militär muss taktisch vorgehen können und braucht eine politische Zielvorgabe. Und diese politische Zielvorgabe scheint momentan nicht zu existieren. Und wir können ja immer noch glauben, das ist alles dieses fünfdimensionale Schachspiel, in dem man irgendwie nichts sagt oder jeden Tag irgendwas anderes sagt, um den Gegner komplett zu verwirren. Aber ich habe den Eindruck, ehrlich gestanden, nicht bei den Auftritten dieser US-Administration. Ich meine, am ersten Tag diese Ansprache von Trump über True Social, diese 8 Minuten Videoansprache, ging schon von der Tendenz her dazu, das System der Islamischen Republik, also dieses Regime, muss gestürzt werden. Ja, ich denke, das ging einher mit einfach der Hoffnung, dass dieser Enthauptungsschlag, den sie da am ersten Tag gemacht haben, bei dem Ayatollah al-Khamenei und ganz viele hochrangige Regimevertreter getötet wurden, dass der sozusagen so einen Schock im Iran auslöst, dass man sehr, sehr schnell diesen Krieg beenden kann. Das war aber Fehleinschätzung des Systems der Islamischen Republik, in der inzwischen die Revolutionsgardisten eine viel, viel größere Rolle spielen, in der sehr viel eben des Repressionsapparats dezentralisiert worden ist. Und dann war man irgendwie erstaunt, dass der Iran diesen Krieg eben in die ganze Region ausgebreitet hat und b, dass ganz offensichtlich, es im Iran einfach erstmal weiterging. So, Und dazu kommt diese meiner Ansicht nach völlig irrige Vorstellung, man kann da ähnlich wie in Venezuela im Iran irgendwen an der Spitze austauschen, hat dann irgendwie ein pro-amerikanisches, freundliches Regime, mit dem man dann in Zukunft zusammenarbeiten kann. Und die folgende Woche zeichnet sich dadurch aus, dass wirklich alle 24 Stunden irgendwas Neues ventiliert worden ist. Also mal ging es darum, dass der Iran in 2 Wochen den ganzen Nahen Osten überfallen hätte. Dann ging es darum, dass man die Raketenprogramme ausschalten wollte, dass man da eine mitbestimmen will, wer der neue Führer im Iran ist. Das ging dahin, dass dann plötzlich ventiliert wurde, man unterstützt jetzt iranische Kurden als Bodentruppen. Dann war wieder, nein, wir wollen doch keine kurdischen Truppen. Und in der gleichen Zeit ist eben klar, Weltwirtschaft, Ölversorgung etc., das sind Folgen, mit denen ganz offensichtlich so niemand gerechnet hat. Und das hat natürlich jetzt auch nicht nur für uns, die das beobachten, sondern für die Akteure vor Ort eine große Auswirkung. Weil wenn ich jetzt iranischer Oppositioneller, kurdische Partei, Baluche etc. bin, frage ich mich ja auch, worauf läuft dieser Krieg jetzt eigentlich hinaus? Lohnt es sich da jetzt ein Risiko einzugehen gegen diesen extrem brutalen Repressionsapparat in Zeiten, wo ich auch weiß, der wird massiv zurückschlagen? Und das haben ganz klar auch vorgestern erst wieder der Polizeipräsident von Teheran gesagt, wer auf die Straße geht, wird erschossen. Oder riskiere ich jetzt mein Leben, damit am Ende da irgendeine kosmetische Änderung an der Spitze der Islamischen Republik stattfindet und ich am Ende den Preis zahle? Und dieses völlige Fehlen einer strategischen Planung hat natürlich jetzt auch Auswirkungen für alle, die ja gehofft hatten, dass dieser zweite Krieg gegen die Islamische Republik innerhalb von 6 Monaten wirklich einer ist, der diesem Regime jetzt endlich mal ein Ende bereitet.
Ja, dazu kommt ja noch, dass es jetzt nicht mal 3 Monate her ist, dass die USA im Wesentlichen den engsten oder bis dahin engsten Verbündeten in Syrien, nämlich die Kurden in Syrien, von einem Tag auf den anderen mehr damit erfallen haben lassen. Ich meine, das haben ja auch alle in der Region zur Kenntnis genommen, und das sagt ja auch einiges sozusagen über das Vertrauen aus, dass man oder das Misstrauen, das man gegenüber den Amerikanern nachvollziehbarerweise dort in vielen Orten hegt. Kommen wir, wenn wir schon bei dem Thema sind, zu den Kurden. Du hast es erwähnt, da gibt's ja auch jeden Tag im Prinzip andere neue Meldungen. Mal heißt es, die USA wollen die Kurden bewaffnen, damit die reingehen und einen Teil des Landes befreien sozusagen vom Regime. Dann heißt wieder von Trumps Seite aus, nein, er findet das jetzt die Idee eigentlich doch nicht so gut. Was kannst du uns darüber sagen? Was gab's da konkret für Vorbereitungen, für Gespräche, für Planungen? Und was ist eigentlich die Haltung der kurdischen Parteien, der iranischen kurdischen Parteien, die ja hauptsächlich im Nordirak sitzen? Was sagen die zu der ganzen Sache?
Nee, ich hatte ja letzte Woche für euch auch so einen kleinen Beitrag dazu gemacht, weil das ja letzte Montag plötzlich so ein Thema in den Weltmedien gewesen ist. Also natürlich, um das nochmal zu unterstreichen, besteht im Moment bei den iranisch-kurdischen Parteien wie überall in der iranischen Opposition die große, große Hoffnung, dass endlich dieses verhasste Regime jetzt gestürzt wird und zu Ende ist. Darauf arbeitet man seit Jahrzehnten hin und hat jetzt die Hoffnung, dass es endlich passiert. Im Nordirak oder in Irakisch-Kurdistan haben sich die verschiedenen iranisch-kurdischen Parteien, von denen die wichtigsten vielleicht, um sie nochmal zu nennen, die Kurdisch-Demokratische Partei Iran ist, die auf die 40er Jahre zurückgeht, die PJEK, die der PKK nahesteht, verschiedene linke Komalas, eher mit sozialistischem oder kommunistischem Hintergrund, haben sich ja schon vor einiger Zeit zu einem sowohl politischen wie militärischen Bündnis zusammengeschlossen, um ihre Kräfte zu bündeln. Vorher waren die auch alle leicht zerstritten und hatten sich jetzt auch schon in den Monaten davor letztlich vorbereitet, dass sollte auf der iranisch-kurdischen Seite die Situation das erlauben und es da zu einem massiven Protest und Aufständen kommt, man eben mit den paar tausend bewaffneten Kräften, die man hat, darüber geht, auch wieder in Form einer asymmetrischen Kriegsführung, mit dem Ziel, da möglichst Territorien zu übernehmen, kurzfristig und langfristig da so etwas Ähnliches wie die kurdische Regionalverwaltung im Irak, also ein föderales System, was ja eine der Zentralforderungen aller nicht-persischen Oppositionsgruppen im Iran ist, zu errichten. Als das durchgestochen worden ist letzte Woche, also CIA bewaffnet die sehen aus wie irgendeine Söldnertruppe aus dem Kalten Krieg, aus einem schlechten Film oder irgendwas, hat das natürlich enorm kontraproduktive Effekte gehabt, weil erstmals stand die kurdische Regionalregierung im Irak unter enormem Druck auf Seiten des Irans und auch Bagdad, wieso macht ihr das und hört auf damit. Und zweitens kam natürlich wirklich die Frage auf, sollen wir jetzt hier verheizt werden, sollen wir jetzt hier irgendwie ein bisschen vom Kriegsschauplatz ablenken, warum wird das öffentlich verhandelt in den Medien? Und nach der letzten Woche beobachten wir, dass die neueren Stellungnahmen all dieser iranisch-kurdischen Parteien sehr, sehr zurückhaltend sind. Also wir wollen momentan erstmal nichts machen, wir warten die Situation ab, wir hoffen, dass das Regime so geschwächt ist, dass es wirklich zu zivilen Aufständen auf der iranischen Seite kommt, und dann evaluieren wir die Situation neu. Wir sind nicht Teil dieses Krieges, wir sind keine Kriegspartei. Also das sind die Äußerungen jetzt so der letzten 3-4 Tage, die auch anders klingen als von vor 10 Tagen. Und das liegt natürlich an diesem mit daran, dass die Türkei, der Iran, der Irak jetzt sehr, sehr massiv auf diese Meldungen reagiert haben, die das natürlich alle nicht wollen, dass der Krieg im Irak, das dürfen wir nicht vergessen, der Irak ist ja Kriegsschauplatz, eskaliert ist in den letzten Wochen. Also es gibt massiv Drohnenangriffe auf Ziele in Irakisch-Kurdistan und nicht nur auf die Parteistützpunkte der iranisch-kurdischen Parteien, auf Hotels, auf amerikanische Einrichtungen. Die Amerikaner und Israelis bomben im Gegenzug schiitische Milizen, die mit dem Iran verbündet sind, in Kirkuk, in Mosul, im Südirak. Also im Irak findet gerade schon ein niedrigschwelliger Krieg statt, bei dem natürlich alle Angst haben, der kann außer Kontrolle geraten und zu einem neuen Bürgerkrieg sich entwickeln. Und in dem Kontext ist jetzt sozusagen die Reaktion erstmal zu sagen, wir warten ab. Wir warten ab, was passiert im Iran, und wir warten ab, was eigentlich ist das Ziel der USA bei diesem Krieg. Während, das ist, denke ich, wichtig immer noch zu wissen, man schon sieht, dass auf der iranisch-kurdischen Seite, also wie Kurden sagen, Rojalat, also in Ostkurdistan, wesentlich systematischer als in anderen Teilen des Iran Polizeistationen, Grenzstationen, Basiji-Milizen, Revolutionsgardisten bombardiert werden. Also das Bombardement in iranisch-Kurdistan ist schon härter als in anderen Teilen des Iran, wobei die Vermutung ist, dass vor allen Dingen da die israelische Luftwaffe quasi den Boden vorbereitet, dass später es da eben zu Aufständen, Massenprotesten und so weiter kommt. Was jetzt auch wiederum die kurdischen Parteien sagen, wir bereiten da sozusagen einen zivilen Aufstand vor auf der iranisch-kurdischen Seite. Die Menschen sind sozusagen bereit. Was aber wie in allen Teilen des Irans natürlich momentan einfach auch wahnsinnig schwierig ist, weil es einen totalen Internet-Blackout gibt. Und wir wissen, das ist auch eine Waffe im asymmetrischen Krieg gegen die eigene Bevölkerung, ne? Wir wissen aus den letzten 20 Jahren, ohne Internet lässt sich, selbst wenn man es möchte, jetzt ziviler Widerstand, Proteste und Ähnliches im Jahr 2026 de facto ganz, ganz schwer nur organisieren.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Situation in den hauptsächlich kurdischen Gebieten im Iran ja eine andere oder zum Teil zumindest andere ist als im restlichen Iran. Insofern als das ja immer schon ein Schwerpunkt der Repression des Regimes gewesen ist. Also wann immer etwas los gewesen ist, hat man dort besonders hart zugeschlagen und die ganze Gegend ja de facto unter Revolutionsgardenbesatzung steht schon die letzten Jahre hinweg. Und hat das dann damit zu tun, dass dort, wie du sagst, vor allem die Israelis vermehrt Luftangriffe durchführen?
Na gut, die Frage, also es scheint, das ist das, was man hört. Und man hört ja relativ wenig, weil eben Internet-Blackout ist. Können die Amerikaner sein? Also jedenfalls offensichtlich, dass dort, also da zum Beispiel Grenzstationen zu Irak-Kurdistan bombardiert wurden. Basiji mit Polizeistationen, wirklich in den Städten, in Sanandaj, in Meriwan und so weiter. Und das macht nur Sinn, wenn man sozusagen da versucht, ein irgendetwas vorzubereiten aus der Luft. Ne? So, jetzt ist natürlich auch klar, sollte es je zu irgendwelchen bewaffneten Aktionen kommen, sowohl entweder in Iranisch-Kurdistan oder in den anderen Teilen des Iran, wo es noch so eine bewaffnete Opposition gibt, das Baluchistan oder ein bisschen Khuzestan, also die arabisch besiedelten Gebiete, haben die wirklich nur eine geringe Chance auf Erfolg, wenn dort eine Flugverbotszone herrscht und man eine Unterstützung von der Luftwaffe hat. Das wissen wir aus all diesen asymmetrischen Konflikten auch von vor Ort, ne? Die Chance, warum die kurdischen SDF oder die kurdischen Milizen in Syrien relativ erfolgreich über die Jahre waren, weil sie Amerikaner als Luftwaffe hatten. Ohne Luftwaffe ist man aufgeschmissen. So. Das scheint, irgendwie gibt es diese Ideen und Pläne. Ob sie umgesetzt werden, ist völlig unklar. Ne? Aber das ist jetzt zum Beispiel eine ganz klare Forderung kurdisch-iranisch-kurdischer Parteien. Also wir wollen eine Flugverbotszone über dem West-Iran haben. Damit dort nicht, wenn es zu Aufständen, wenn es zu Konflikten kommt, wie in so, so vielen anderen Situationen, die Gegner mit Hubschraubern oder mit Luftwaffe das einfach zusammenbomben können und man keine Chance hat. Ne? Das ist klar. Es ist auch klar, wenn es überhaupt irgendwo im Iran in nächster Zeit zu organisiertem, sozusagen mit bewaffneter Begleitung stattfindenden Protesten, Aufständen, wie man das nennen will, kommt, dann ist es wirklich nur in diesen nicht-persischen Grenzregionen. Weil es da eine längere Tradition gibt, dass es eben Parteien existieren, die immer noch so ein paar leichte Waffen haben. Ja, das ist ganz klar Kurdistan und das ist Baluchistan. Und davor haben natürlich jetzt aber auch die Iraner große Angst. Die haben ja letzte Woche extrem heftig reagiert und gesagt, jede Art von Separatismus wird von uns brutalst unterdrückt. Separatismus ist in deren Sprache sind eben die nicht-persischen Oppositionsgruppen. Ne? Also davor hat Teheran Angst. Teheran hat Angst, dass an der Peripherie es eben zu Aufständen kommt und innerhalb und dieser Aufstände sozusagen begleitet werden von gewissen bewaffneten Einheiten, die dann Kontrolle übernehmen können, sich ja neu bewaffnen können, wenn Polizeistationen und ähnliches übernommen wird und dann eben um dieses Zentrum des Iran herum an der Peripherie so etwas geschieht.
Wobei das, also du hast jetzt vom Regime gesprochen, aber das ist ja nicht nur ein Phänomen, das sich auf das Regime beschränkt, sondern das ist ja auch in der iranischen Opposition weit verbreitet. Also wir bekommen das ja selber mit, immer wenn wir mit dir Gespräche führen oder wenn wir Berichte über die Situation im kurdischen Teil im Iran haben, können wir Gift drauf nehmen, dass wir sofort irgendwelche mehr oder minder wütenden Mails von iranischen Monarchisten bekommen, die uns vorwerfen, wir betreiben da kurdischen Separatismus und warum und weshalb und unterstützen wir Terror und dergleichen. Also diese Angst vor vermeintlichen kurdischen Separatismus, die ist ja keineswegs nur auf das Regime beschränkt.
Nein, das ist ja ein großes Problem der ganzen iranischen Opposition. Also ein großes Problem der iranischen Opposition ist, dass sie zum Beispiel anders als die irakische Opposition 2003 sich nicht auf irgendeinen Grundlagen, auf ein paar prinzipielle Grundlagen geeinigt hat. Also 2003 war für alle irakischen Oppositionsparteien klar, es gibt ein föderales System und Selbstverwaltung für die Kurden in irakisch-Kurdistan. Das hat keiner in Frage gestellt. Und deshalb waren die irakischen Kurden, also ein wichtiger Faktor beim Sturz von Saddam Hussein. Ohne die hätte das wahrscheinlich so nie stattgefunden. Und wir sehen jetzt in der sehr, sehr zersplitterten iranischen Opposition, dass um diese Frage, also was ist die Zukunft der 40-45% nicht-persischen Nationalitäten im Iran, heftigste Auseinandersetzungen stattfinden, die natürlich hochgradig kontraproduktiv sind. Ja, also auch der Schah-Sohn hat kürzlich von Separatismus gesprochen, obwohl er dann wieder ein bisschen zurückgerudert ist, um klarzumachen, nein, er hat ja nichts sozusagen gegen die er dann als Minderheiten bezeichnet. Und das stellt ein sehr, sehr großes Problem dar, weil eben momentan der Ansprechpartner für die Zeit nach einem möglichen Sturz des Regimes auf iranischer Seite einfach fehlt. Da gibt es auf der einen Seite die Monarchisten mit dem Sohn des Schahs, Reza Pahlavi. Es gibt auf der anderen Seite die Volksmujahedin. Da ist die Republikanische Partei in den USA schon völlig gespalten. Also ein Teil unterstützt, hat die Monarchisten unterstützt, der andere Teil unterstützt seit relativ langer Zeit die Volksmujahedin. Die hassen sich gegenseitig wie die Pest. Dann ist die große Frage, wie stehen wir zu den kurdischen Parteien, wie stehen wir zu den Belutschen, zu den Arabern in den Rusistan, zur Frage Aserbaidschan gibt es ja auch noch im Norden. Ja, so. Und das ist natürlich die große Furcht von allen, dass da es keine geeinte oder halbwegs geeinte iranische Opposition gibt, da es auch niemanden gibt, der im Zweifelsfall über genügend bewaffnete Kräfte verfügt, um da, sollte dieses Regime stürzen, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, ja, es im Iran zu einem Bürgerkrieg, Chaos und so weiter kommen kann. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dieses Regime hat auch noch seine Anhänger. Also das Verhältnis dürfte 70-30 vielleicht sein von Leuten, die sich hoffen, dass es stürzt, und Leute, die es bis zum Letzten verteidigen würden. Und die Leute, die es verteidigen würden und die auch wirklich viel zu verlieren haben, das sind die Waffen haben. Weshalb ja auch völlig absurd ist, wenn ein Trump sagt, er ruft die Revolutionsgardisten auf, ihre Waffen abzugeben und zu kapitulieren. Da fragt man sich, an wen denn? An den Kollegen, der... Also das ist genau ja das Problem. Es gibt keinerlei Szenario, wie... Was passiert jetzt eigentlich, wenn die Sicherheitssituation im Iran weiter sich verschlechtert, wenn es zu unorganisierten Protesten kommt, wenn junge Leute Polizeistationen stürmen und sich bewaffnen und auf der anderen Seite irgendwelchen Basiji-Milizionären gegenüberstehen, die das Regime verteidigen. Wie reagieren die Revolutionsgardisten, die ja hochdezentralisiert inzwischen sind? Das sind ja alles Szenarien, die man auch mal hätte sich überlegen müssen im Vorfeld für eben eine strategische Planung. Und da scheint es auch sehr, sehr wenig zu geben.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, auf was für Inkompetenz man dann an den Stellen trifft, an denen man es eigentlich nicht erwarten sollte. Kommen wir zur grundlegenden Frage zurück. David Petraeus, der bekannte US-General, hat zu Beginn des Irakkriegs damals das Problem oder den Kernpunkt auf die kurze Formel gebracht. How will this end? Tell me how this ends. Wie lautet die Antwort darauf?
Ich weiß es nicht. Es weiß, glaube ich, momentan niemand, ne? Wir können nur auch versuchen, wo dieser Krieg jetzt angefangen hat, mit auch ja ausgesprochen negativen Folgen auf sehr, sehr viele Menschen in der Region. Das sollten wir auch nicht vergessen. Es ist sowohl in Iran wie im Libanon, wie in Israel, wie in den Golfstaaten sind die letzten Wochen für Menschen der Horror gewesen. Sterben Menschen. Also das ist ja nichts etwas, wo wir einfach nur, meine Kolleginnen und Kollegen in Irakisch-Kurdistan bereiten sich auf eine Flüchtlingswelle aus dem Iran vor, falls das alles schief geht. Das ist ja auch noch etwas, was durchaus passieren kann. Also wie es enden wird, wissen wir nicht. Wir können es auch nicht entscheiden. Wir wurden nicht gefragt. Wir werden auch jetzt nicht gefragt. Man kann einfach nur sagen, für die Menschen im Iran, deren Mehrheit sich wirklich, wirklich wünscht, dass dieses Regime endlich zu Ende ist, kann man sich nur wünschen, dass das Ganze mit einem Ende dieses Regimes endet. Was nicht heißt, dass dann Schweizer Verhältnisse im Iran einkehren, sondern es wird wie in allen anderen Ländern der Region sehr, sehr ungemütlich, blutig und so weiter werden, nehme ich an. Aber das ist einfach leider so. Und man kann hoffen, dass die Bedrohung, die einfach von dieser Islamischen Republik Iran in den letzten Jahrzehnten ausgegangen ist, für Israel, für die ganzen Nachbarländer, die ununterbrochen destabilisiert hat, für einen Großteil der wirklich schlimmen Situation im Nahen Osten gesorgt hat, dass das vorbei ist. Also, dass das Geschichte wird. Und das Schlimmste wäre, dass jetzt eine geschwächte Islamische Republik das überlebt und sich als die großen Sieger präsentieren kann. Wir haben standgehalten. Wir haben den USA und Israel die Stirn geboten. Das haben wir auch noch mit einem messianisch-islamistischen Ideologie, die wir haben, getan. Auch Gott war sozusagen auf unserer Seite und da machen wir jetzt weiter. Und das ist das schlimmste Szenario. Und zwischen diesem denkbar besten Szenario und diesem schlimmsten Szenario gibt es jetzt eine große Bandbreite, was passieren könnte.
Ein Problem, mit dem man es natürlich zu tun hat, wenn man das Ganze hier von außen beurteilt, ist, dass es nur sehr schwierig ist, wirklich an zuverlässige oder ja, genauere Informationen darüber zu kommen, was im Iran selber jetzt momentan geschieht. Also was man liest, ist, dass viele, wie du sagst, eben sagen, ja, das Schlimmste, also ja, die Bomben sind schlimm, aber erstens mal treffen sie die richtigen und zweitens, das Schlimmste wäre, wenn das jetzt einfach zu Ende geht und das Regime an der Macht bleiben würde. Aber die Frage ist, wie kann das Regime stürzen? Gibt es irgendwelche dir bekannten Berichte über, man redet immer von Rissen oder Brüchen innerhalb des Regimes, die irgendwie zu bemerken wären?
Also die Israelis haben es heute Morgen, aber man weiß auch nicht, ob das interessierte Meldung ist oder Tatsachenmeldung, dass es erste sozusagen Brüche innerhalb des Sicherheitsapparats gibt. Ne? Aber der ist, man darf hier beim Iran immer nicht vergessen, das ist nicht so eine totalitäre arabische Diktatur, wo am Ende dann sozusagen, wenn die anfängt zu bröseln, dann bröselt die, so wie wir das in 2024 in Syrien gesehen haben, wo ab einem gewissen Punkt nach dem Vormarsch von al-Sharas HTS klar war, da kämpft niemand mehr in Damaskus, da die Leute gehen nach Hause, ziehen ihre Uniformen ab, fliehen, also da gibt es jetzt nichts, dann bricht das irgendwann zusammen. Der Iran ist anders aufgebaut, das ist ja so ein Zwiebelsystem mit Revolutionsgardisten, Basiji dezentralisiert, die letztlich staatlichen Institutionen sind ja sehr, sehr geschwächt. Das Militär spielt keine große Rolle, die Polizei spielt keine große Rolle. Also das ist anders als in vielen anderen Ländern. Und da ist es so wahnsinnig schwer, sich Szenarien vorzustellen, wer da plötzlich überlaufen sollte, so nach dem Modell Free Syrian Army, also die Freie Syrische Armee 2011-12, wo Offiziere dann einfach die Seiten wechseln, weil Revolutionsgardisten massiv sind einerseits hochideologische Gruppen, ne, und auf der anderen Seite kontrollieren sie 60% der iranischen Wirtschaft. So, die haben also unheimlich viel zu verlieren und sind enorm verhasst in der Bevölkerung. Und wahrscheinlich werden sie versuchen, so lange wie möglich die Reihen wirklich geschlossen zu halten. Ganz einfach, weil ja im Moment auch, wie wir eingangs gesprochen hatten, aus jetzt der Sicht eines Revolutionsgardisten im Iran oder eines Anhänger des Regimes durchaus die Chance besteht, diesen Krieg nicht zu verlieren. Also weitermachen zu können. Und solange die Chance da ist, diesen Krieg nicht zu verlieren, was in asymmetrischer Logik heißt, gegen den großen und kleinen Satan gewonnen zu haben, gibt es wenig Gründe, jetzt die Seiten zu wechseln oder gegen den Kollegen von der anderen Fraktion zu schießen. Und das, denke ich, ist das große Problem. Während eben große Proteste von unbewaffneten Zivilisten im Moment in Blutbädern enden würden und auch gar nicht organisiert werden könnten ohne Internet.
Bei den Revolutionsgardisten kommt ja noch dazu, ich meine, die Vorstellung, dass die einfach die Waffen niederlegen, ist ja eine völlig surreale Vorstellung. Ich meine, das sind Leute, die gerade vor wenigen Wochen zigtausende Iraner massakriert haben und jetzt sollen sie plötzlich sagen, jo, war nix, jetzt gehen wir nach Hause. Also das ist ja keine ernsthafte Perspektive.
Genau. Das Erstaunliche ist immer... Ja. Zum Abschluss vielleicht nochmal, was so tragisch ist. Das Versagen in Afghanistan und letztlich auch der Gaza-Krieg sind zwei Beispiele, die zeigen, als islamistische Akteure kann man überleben. Also die Hamas ist weiter in Gaza, kontrolliert weiter große Teile von Gaza und es sieht nirgends so aus, dass sie mittel- oder langfristig da entwaffnet oder besiegt wird. Ne? Und die Taliban haben in Afghanistan nach 20 Jahren gewonnen. Das heißt, das sind zwei Beispiele, dass man, wenn man bereit ist dafür, ich weiß nicht, wie viele Menschen und die ökonomische Zukunft und alles Mögliche zu opfern, nicht verliert. Das ist die sozusagen, das ist die Hoffnung, diese iranischen Regimeleute haben. Und sie schauen sich die genau an, was da aus den USA an Äußerungen und so weiter kommt. Sie können den ökonomischen Preis einfach hochtreiben, das sehen wir an jeder Tankstelle im Moment, ne? So. Und rechnen damit, dass sie das überleben werden.
Ja, vor allem, weil das natürlich auch eine, also vielleicht nur zum Abschluss noch kurz, weil das ja auch ein Punkt ist, der immer deutlicher wird. Trump scheint ja nicht bereit zu sein, den ökonomischen Preis zu zahlen, dessen es tatsächlich bedürfte, um den Krieg zu gewinnen. Also natürlich könnte er das Regime noch weiter schwächen, indem er diese Insel Karg zum Beispiel einnimmt, von der natürlich die iranische Ölwirtschaft nach wie vor abhängt. Das würde selbstverständlich den Ölpreis in die Höhe treiben und dazu scheint Trump ja ganz einfach nicht bereit zu sein.
Zumindest macht es bisher nicht den Eindruck, ne? Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, dieser Krieg ist in den USA extrem unbeliebt. Das hat es noch nie gegeben, dass die USA Krieg führen und die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Also wenn man das mit der Unterstützung von am Anfang des Irakkriegs oder so vergleicht, man darf nicht vergessen, dieser Krieg ist, wir brauchen jetzt nicht über, ist er völkerrechtswidrig oder nicht, das ist eine relativ uninteressante Diskussion, aber dieser Krieg ist verfassungswidrig. Nach US-Verfassung, also der Kongress hat diesen Krieg nicht bewilligt und ist auch nicht gefragt worden. Ein Teile seiner Mager-Jungs und Mädels haben ihn gewählt und unterstützt, weil er gesagt hat, keine Kriege im Nahen Osten mehr. Und jetzt ist es einer der wirklich größten seit langer, langer Zeit. Das heißt, der steht da auch unter einem enormen Druck. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich, haben wir auch das vielleicht noch zum Schluss wirklich dieses Problem, also Israel hat jetzt wirklich offensichtlich, wir brauchen nicht mehr, aber im Iran das Interesse, so lange und so nachhaltig wie möglich wirklich dieses Regime abzurüsten, wo immer es geht. Mit der Perspektive, und am besten wäre dieses Regime, also das System der Islamischen Republik stürzt da auch noch. Ne? So, wobei die Folgen dann für Israel erstmal nicht so wichtig oder interessant sind, was dann passiert. Das heißt, das Militär gibt in Israel vor, denke ich. Also wann man seine Ziele erreicht hat und wenn das eine Woche dauert, dauert das eine Woche. Wenn das noch zwei Wochen dauert, dauert das noch zwei Wochen. Und die absolute Mehrheit der israelischen Bevölkerung steht dahinter. Das heißt, die israelische Regierung hat auch keinen Druck von unten. Das ist in den USA völlig anders. Ja, so. Und das Ziel eben der USA ist viel unklarer als das von Israel. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kollidieren die beiden? Also wann sozusagen kollidieren das die Interessen der USA mit denen von Israel? Und wenn dieser Krieg schlecht laufen sollte oder die einfach Kollateralkosten weiter in die Höhe getrieben werden, fürchte ich einfach, und das deutet sich jetzt auch schon in den USA an, dann wird Israel der Boomer. Also wir sehen das im Moment von dieser sehr stark antizionistischen Mager-Ecke, so Tucker Carlson und diesen Leuten und auch von der demokratisch-sozialistischen Ecke, warum führen wir hier für Israel einen Krieg? Ja, so. Und damit ist sozusagen der Buhmann vormarkiert, was wir ja auch in Europa jetzt schon ganz klar als Argumentation sehen. Ne? So. Und wenn die USA nicht in der Lage sind, in der nächsten Zeit ein klares strategisches Ziel zu formulieren, auch im amerikanischen Interesse sozusagen, was das amerikanische Interesse an diesem Krieg ist, fürchte ich, dass diese Suche nach Sündenbocken stärker wird und dominanter wird. Und dann steht Israel vor dem Problem, das ist auch wieder asymmetrischer Krieg, zwar einen militärischen Erfolg vorzuweisen hat, aber politisch der Verlierer sein wird.
Ja, ich würde sagen, ja. Mit dieser wenig ersprießlichen Perspektive danke ich erstmal für heute. Ich bin mir sicher, wir werden in näherer Zukunft bald wieder mal die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Das Thema wird uns ja auf jeden Fall noch länger begleiten. Also zunächst einmal herzlichen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, wie immer am Ende unserer Gespräche, die Bitte, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, wenn Sie Interesse an unserer Arbeit haben, dann abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie unter unseren Videos oder unterstützen Sie uns auf andere Art und Weise. Damit vielen Dank für heute. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.
Okay.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.